Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher, herzlich willkommen bei Austrian Voices, dem Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute in der 5. Folge unseres Podcasts einen Gast aus zwei Ländern begrüßen, denn Arlette Zakarian arbeitet aktuell in Frankreich und wohnt in Deutschland. Eine echte Europäerin, nicht nur deshalb. Und den Hintergrund zu unserem heutigen Gast, Arlette Zakarian, den hören Sie jetzt in aller Kürze von meiner Kollegin Sabrina Gander.
Arlette Zakarian arbeitet als Anwältin im französischen Straßburg und wohnt mit ihrem französischen Mann und zwei Töchtern im deutschen Heidelberg. Sie hat armenische Wurzeln, ist im Iran geboren und in Österreich aufgewachsen. Arlette lebte mehr als 10 Jahre in Frankreich, 2 in den USA und ist jetzt seit 2013 in Deutschland zu Hause. Als Juristin hat sie sowohl im öffentlichen wie auch im privatwirtschaftlichen Umfeld umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Dazu kommt fast 10 Jahre Tätigkeit in Forschung und Lehre an Universitäten und in Institutionen in der Schweiz, den USA, in Frankreich, Österreich und auch im Libanon. Seit 2018 ist Arlette auch Ombudsfrau bei NEOS. Ihr Studium absolvierte sie in Österreich, Frankreich, den USA und der Schweiz. Sie spricht 6 Sprachen, 3 davon, Deutsch, Armenisch und Persisch, als Muttersprache. Neben ihrer umfassenden juristischen Ausbildung hat Arlette auch eine professionelle Schauspielausbildung in Paris absolviert. Und tanzt für ihr Leben gerne alles vom klassischen Ballett bis zum spanischen Flamenco.
Liebe Arlette, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Vielen Dank für deine Teilnahme. Ich freue mich.
Herzlichen Dank. Bonjour.
Bonjour, bonjour. Arlette, du bist ja Juristin, Schauspielerin, Tänzerin, ein echtes Allround-Talent, wobei wir uns heute wohl primär auf deine Fähigkeiten, Eigenschaften als international erfahrene Juristin stützen werden und ein paar Schwerpunktthemen gemeinsam definiert haben, über die wir gerne sprechen möchten, natürlich immer in Bezug auf die Interessen unserer Landsleute im Ausland, unsere Hörerinnen und Hörer, für die wir den Podcast machen.
So ist es.
Wir beginnen mit dem Thema Korruption. Und zwar Korruption im Sinne staatlicher Korruption oder Korruption im Umfeld staatlicher Institutionen und Behörden. Mhm. Davon hat ja gerade Österreich in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, einiges mit und abbekommen. Und wir wollen jetzt erst einmal klären, aus deiner fachlichen Sicht, worum geht es denn bei Korruption? Was genau ist Korruption?
Korruption ist ein, fast würde ich sagen, seit es der Menschheit gibt, eine Sache, die es Jahrhunderte alt schon gibt. Der Ausdruck entstammt dem lateinischen Corruptio, das so viel bedeutet wie Verderbnis, Verdorbenheit, Bestechlichkeit. Wie kann man Korruption schnell definieren? Und zwar, es ist der Missbrauch anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil. Und eigener Vorteil würde privater Vorteil sein. Es kann also für Vorteil für dich sein oder für deine Familie, für deine Freunde. Also generell ist ein privater Vorteil. Und das sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Korruption ist, es ist ein unsichtbares Phänomen, ja. Und es ist sozusagen interessant, weil es eben nur Täterinnen gibt. Und zwar 2, den Bestechenden und den Bestochenen. An einer Aufdeckung sind natürlich beide nicht interessiert. Und dementsprechend ist das Wichtigste, was man berücksichtigen sollte, eben die Transparenz. Alle Beteiligten tun alles, um das zu verschleiern. Und deswegen ist eben der Schlüsselbegriff zur Korruptionsbekämpfung die Transparenz. Ich würde auch, also fast in Österreich, also nicht zum Glück so weniger in Frage kommt, ist eben auch die Armutsbekämpfung. Weil die Armutsbekämpfung auch ein ganz wichtiger Teil von Korruptionsbekämpfung ist.
Okay, wunderbar.
Vielen, ja, Also
vielen Dank schon mal für diese erste fachliche Erklärung. Jetzt frage ich dich einfach, wo beginnt denn Korruption im Sinne staatlicher Korruption für einen Juristen? Beginnt es dort, wo dieser persönliche Vorteil ganz klar wahrgenommen wurde und nachweisbar wahrgenommen wurde? Oder beginnt Korruption schon beim Versuch, diesen persönlichen Vorteil zu erlangen oder auch den Vorteil für eine Institution oder für eine Partei?
Also versuchte Korruption ist natürlich auch schon strafbar, ja, also in der Hinsicht. Die Korruption beginnt, wenn der Beamte eine Dienstleistung vornimmt oder für die Zukunft verspricht und dadurch eigentlich seine Dienstpflichten verletzt. Und auf der anderen Teil ist eben, dass die Person, die ihm das möchte, ihm Vorteile anbietet. Ja, so eben entweder Geld oder auch andere materielle Vorteile. Und ja, es ist sehr schwer zu entdecken, weil es eben auch ganz, ganz leicht gemacht werden kann. Und es ist auch einfach, es ist deswegen der Versuch, wäre schon strafbar.
Also verstehe ich das richtig? Der Nachweis eines Versuchs oder des Willens, eine korrupte Handlung zu setzen, ist schon ein Delikt.
Ja, also in der Hinsicht schon. Korruption gibt es eben nicht nur in Österreich, das gibt es auch auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich bin ja sehr Frankreich bezogen. Das gab es eben zum Beispiel der ehemalige Präsident Nicolas Sarkozy ist jetzt zu einem Jahr Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Er hat nämlich auf illegale Weise Kosten im Wahlkampf von 2012, die er verloren hat, eben auf illegale Weise abgerechnet. Es gibt eine Obergrenze, nämlich 22,5 Millionen, glaube ich, für Wahlkampf, also für die Kandidaten und für Chancengleichheit. Also darf man nicht mehr als 22 Millionen ausgeben. Und bei Sarkozy hat sich herausgestellt, dass es 42,8 Millionen waren. Und sogar seine Buchhalter haben ihn darauf damals angesprochen. Das hat ihn nicht interessiert. So. Und jetzt kommt er sozusagen zum Handkuss, ja. Ein anderen Fall, der vor ein paar Wochen war auf EU-Ebene, war der EU-Rechnungshofpräsident, der Deutsche Klaus-Heiner Lehne. Der war eben auch CDU-Politiker und der war eben, hat die tolle Aufgabe gehabt, eben Rechnungshofpräsident von der EU die Aufgabe zu haben, ja. Und er hat im Monat 24.000 Euro verdient. Und hat ungefähr 40.000 Euro im Monat an Wohnungsbeihilfen und Spesen bekommen. Es hat sich herausgestellt, dass der Herr nicht in Luxemburg wohnt. Er ist in so einer Art Schein-WG, das er auch untervermietet hat. Und er noch sehr für die CDU in Düsseldorf aktiv ist, was er als Rechnungshofpräsident natürlich nicht machen sollte. Also leider hat man eben Korruptionsfälle überall. Das bedeutet nicht, dass man es in Österreich auch also als Alibi haben sollte. Okay, bei denen gibt es auch, bei uns darf es auch sein. Es ist das, was ich immer sage. Ich vergleiche immer Österreich zu anderen Ländern, also die gleich groß sind. Also ich vergleiche es schlecht mit Frankreich oder mit Deutschland. Ich vergleiche es eher mit Finnland, mit Schweden, mit Norwegen, mit der Schweiz, wo eben die Korruption ganz niedrig gehalten wird und eben sehr transparent. Und das wäre ein Ziel, den es zu verfolgen gelten würde.
Okay, ich übersetze es nochmal kurz für mich. Die Tatsache, dass jemand Korruption ankündigt, wie es ein HC Strache getan hat, ist jetzt mal grundsätzlich auch schon ein Delikt oder ist schon strafwürdig? Das ist ja sehr in Diskussion bis heute in Österreich.
Ja, also ich kann nur ja sagen, dass der HC Strache ja sozial schon verurteilt wurde, ja. Weil er auch seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen kann und auf Facebook verlangt, dass man ihm auch hilft, seine Gerichtskosten und Anwaltskosten zu bezahlen. Bei ihm ist es, glaube ich, ein bisschen schwerer zu definieren, weil er hat ja noch keine Tat umgesetzt. Er hat ja nur, wie er sagte, es ist so eine
eben
Vollrauschgeschichte. Ich weiß nicht, wer es genau ausgedrückt hat. Da kann man es nicht. Aber eben in den Fällen, die ich eben außerhalb von Österreich zitiert habe, da sieht man schon, es ist sogar der Nicolas Sarkozy wurde ja verurteilt, was eine Premiere auch in Frankreich war, also das erste Mal in der Geschichte Frankreichs, dass ein Präsident verurteilt wurde. Also ein Invalid.
Okay, wobei in Österreich die Überschreitung von irgendwelchen eigentlich gesetzlich festgelegten Limits bei Wahlkampfkosten ja offensichtlich kein schwerwiegendes Delikt ist und die Verantwortung auch schwer zuordnenbar ist, das ist nicht Korruption in irgendeiner Art und Weise, oder? Einfach Überschreitung von Grenzen.
Ja, das leider ist eine österreichische Spezialität, ja, würde ich sagen. Das sollte einfach besser geregelt sein mit Zahlen und man sollte auch transparent angeben, was man mit Steuergeldern anfängt, ja. Und das ist leider etwas, was in Österreich nicht gehandhabt wird. Transparenz ist man wirklich nicht, ja.
Aber Transparenz ist eben, wie du ja gerade gesagt hast, ganz wesentliche Voraussetzung, um Korruption zu verhindern, einzugrenzen.
Ja, Transparenz ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil es untergräbt das Vertrauen. Es schwächt die Demokratie, wenn man einfach nicht glaubt, dass die Politiker integer sind. Ja? Es hemmt die wirtschaftliche Entwicklung. Österreich wird als einfach, weil es downgegradet wird von Transparency zum Beispiel, einfach kein Wirtschaftshub, also weniger interessant für wirtschaftliche Investitionen. Dadurch verstärkt sich die Ungleichheit, Armut, die soziale Spaltung und auch, also es geht bis zur Umweltkrise, ja, also bis zur Umweltpolitik kann das eben Wirkungen haben. Und das ist etwas, was man wirklich aktiv bekämpfen muss, ja.
Also dieses Downgrading, das Österreich gerade erfahren hat in den Rankings von Transparency International, was ja auch durch die Medien gegangen ist, ein bemerkbares, wenngleich nicht exorbitantes Downgrading. Nichtsdestotrotz, das ist schon zurückzuführen auf das Umfeld dieser ganzen Ermittlungen, die in den letzten Monaten in Österreich ja gelaufen sind, im staatlichen Bereich, ohne dass es aber tatsächlich ja irgendwelche Urteile im Sinne von Korruptionsdelikten gibt oder gab.
Ja, also Transparency International ist eine NGO, die dann also ein Downgrading macht, also ein Grading macht, einfach die Länder ratet, je nach Korruption. Bekämpfung sagt, dass Österreich eben die Korruptionsprojekte, die es angekündigt hat, einfach nicht umgesetzt hat. Und weist auch auf die politischen Skandale hin. Also man muss schon sehen, dass es eigentlich eine Ausnahmesituation ist, dass zum Beispiel die Staatsanwaltschaft eine Hausdurchführung also im Bundeskanzleramt führt. Also so in einem europäischen Land ist es eher selten, wenn nicht schon gar nicht existent. Also das sind schon Sachen, die auf Österreich leider einen negativen Schattenseiten, also werfen, sage ich mal, negativen Punkte sind.
Ich meine, Transparency International schaut sich ja nicht nur den Staat an im Zusammenhang mit Transparenz, und sondern gesamte Staaten als solches, beziehungsweise auch Gesellschaften. Wir können ja schon unterscheiden zwischen dieser staatlichen Korruption, aktiv wie passiv, und dem Korruptionslevel in einem Land per se, nicht? Was ja nicht nur mit staatlichen Institutionen zu tun hat. Wenn du dir das anschaust, und du hast ja in unterschiedlichen Ländern immer jeweils länger gelebt, wo siehst du da Österreich? Du hast schon gesagt, vergleicht man es mit ähnlichen Ländern von der Größe her, von der Entwicklung her, ist das was anderes, als wenn man es mit großen Staaten oder natürlich auch Staaten in anderen Hemisphären vergleicht?
Naja, in Österreich gibt es ja etwas, das die Obrigkeit, also man respektiert ja, man ist ja eben sehr obrigkeitsunterwerfig, sage ich mal, ja. Da fängt sich das schon an, weil der Österreicher, der sagt ja halt immer, das war schon immer so, ja. Und das, daran sollte man kämpfen. Also einfach diesen Blickwinkel ändern, ja. Einfach den Leuten zu verstehen geben, ihr arbeitet nicht für die Regierung arbeitet für euch. Und das ist, glaube ich, was man in den skandinavischen Ländern schon sehr gut verstanden hat. Ja? Da gibt es keine Paillettenform, da gibt es keinen tollen Schwiegersohn, der ja hochbegabt ist mit 21, 31, oder wie in Frankreich der Emmanuel Macron als Jupiter, also Jupiter benannt wird. Ja? Also sowas gibt es nicht. Das ist dieses Star-Verhältnis, das man zur Politik hat. Ja? Ein Politiker ist ein höherer Beamter, der eben für Norwegen, für Finnland, für Schweden arbeitet, der meistens keinen also Privatchauffeur hat, der die Straßen übernimmt wie alle anderen und einfach eben für die Öffentlichkeit arbeitet, für das Land. Und sobald man diese Perspektive hat, versteht man auch, warum diese Menschen auch als Vorbild ganz tolle Vorbilder haben, weil diese einfach wirklich sauber sind. Ja? Also das Zauberwort Compliance ist in dieser Richtung sehr, sehr wichtig, weil einfach die Mitarbeiter ein großes Vorbild sein müssen. Und desto höher man kommt, desto mehr muss man Verantwortung tragen, desto mehr muss man vorbildlicher sein und eine weißere Weste haben. Ja? Und das führt eben dazu, dann, wenn man eben dieses Top-Down-Approach hat, eben von oben ist man sauber, dann fängt auch an die Bevölkerung wie sie ihn, zu sehen, wie wichtig es ist. Ja? Und das ist es, was vielleicht in Österreich fehlt.
Aber das heißt, je mehr Transparenz, desto geringer per se die Gefahr der Korruption.
Absolut, absolut. Weil Transparenz ist ja auch nicht so einfach, weil wir leben ja auch in einer ganz schnellen, digitalisierten Welt, wo einfach Geldströme und Finanz, was weiß ich, in der Finanzwelt, ganz alles wird ja ganz schnell durchgeführt. Und das ist auch nicht so einfach, dass man das einführt, ja, dass man einfach durch die Digitalisierung sagt, so, jetzt so nicht. Wenn man will, sieht man ja alles ganz schnell. Es bleibt ja immer irgendwo haften. Aber der Wille muss auch da sein. Und dafür muss es eben so ein Top-Down-Approach sein, was sehr schwer ist in Österreich.
Bringt mich zu einem anderen Stichwort, das mir da in den Sinn kommt sofort, das berühmte Wort Amtsgeheimnis. Mhm. Das ist ja etwas, was auch in Österreich speziell scheint es mir ausgeprägt ist, nicht? Und ist es in dem Zusammenhang überhaupt wirklich möglich, Transparenz in staatlichen Institutionen zu schaffen, wenn es so ein starkes Amtsgeheimnis oder wie immer man es bezeichnet, gibt?
Ja, also da fällt mir eine Sache von einem Whistleblower ein, der Julian Assange heißt, ja. Mhm. Wann ist ein Amtsgeheimnis so wichtig, dass ein Staat das ihn nicht zeigen möchte? Ja? Und wie wir sehen, ist dieser arme Mann wirklich, es ist wichtig, wie man es öfter sieht. Also es ist, man zeigt, ein Arzt kommt und sagt dir, du bist krank und du erschießt den Arzt. Und du verstehst nicht, warum du krank bist. Ja? Oder das ist genau das. Das Amtsgeheimnis ist sehr, muss auch geschützt werden, natürlich. Es gibt manche Sachen, die muss die breite Bevölkerung vielleicht nicht so sehr wissen, aber das ist vielleicht 1%, ja. Aber sobald, man sollte eben einen ganzen Konstrukt machen über die Whistleblower, ja. Das heißt eben, wenn wieder das Gesetz gibt, es muss nur angewendet werden, dass man eben jemanden schützen muss, wenn er sagt, ich bin Beamte und ich sehe gerade, es läuft was nicht rund, ja, und ich melde das. Aber meistens haben diese Menschen Angst, meistens werden diese Menschen nicht beschützt und dann sind sie eben gebrandmarkt, ja, und sie finden woanders keine Arbeit. Also das ist auch etwas, was bei der Transparenz und bei der Korruptionsbekämpfung effektiv hilft. Ja? Und dafür braucht man eben, muss man den Beamten, Beamten oder Nicht-Beamten, ja? Weil natürlich auch in Privatfirmen sollte das so sein, muss man ihnen einfach erklären, so läuft es und im Falle von seid ihr geschützt. Ja? Weil keiner möchte irgendwie jetzt auf Spionen tun, ja. Aber wenn man sieht, dass irgendwelche Bestechungsgelder hin und her gehen, kann man natürlich Whistleblowing betreiben. Aber man muss aber dann nicht sagen, okay, ich werde nie wieder einen Job in Österreich finden. Das ist eben die Gefahr. Mhm. Und wie wir bei Julian Assange sehen, es ist viel mehr als die Gefahr, ja. Weil er hat nur einen Film abgespielt auf seiner Website.
Ich meine, jetzt ist man ja mehr oder weniger gewohnt, dass im Umfeld von Geheimdiensten, seines Auslands- oder Inlandsgeheimdienste, ganz viel Geheimniskrämerei betrieben wird, auch sanktionierte, also staatlich und gesetzlich sanktionierte. Aber beim österreichischen Amtsgeheimnis geht es ja definitiv nicht nur oder kaum um solche Themen, sondern da geht es ja um ganz normale Vorgänge, die massiv vor dem Zugriff von Öffentlichkeit oder auch Medien bis heute geschützt werden. Ist ja auch nicht unbedingt ein Sittenbild einer modernen Demokratie, würde ich meinen.
Genau. In einem Rechtsstaat sollte sowas nicht stattfinden. Aber Österreich ist immer anders. Aber das kann man eben, die Gesetze gibt es, man muss sie nur anwenden und vielleicht kann das Hohe Haus was machen. Aber auch ganz einfach, der Wille muss da sein und der ist anscheinend noch nicht da.
Okay. Also du meinst, das habe ich jetzt auch zwischen den Zeilen immer wieder rausgehört, die österreichische Gesetzgebung ist durchaus ausreichend, was das Thema Korruption betrifft. Es liegt an anderen Dingen. Es liegt an der Konsequenz der Verfolgung, an den personellen Möglichkeiten, Stichwort Personalknappheit in der Justiz.
Genau. Ja, also leider in Europa, seit Jahrzehnten werden einfach in der Justiz, wird es immer schwieriger und schwieriger wegen Personalmangel. Man sieht es an der Causa Grassa, dass eben die Richterin monatelang braucht, um ein Urteil zu schreiben, weil es ein extrem kompliziertes Verfahren ist und mit extrem vielen Offshore und extrem vielen finanziellen also Mitteln und das muss man ja erstmal verstehen, da muss man ja die Kompetenz dafür haben und das als Richter kann man ja nicht jeden ganz, ganz tiefgreifende, profunde Kompetenz haben. Das geht nicht. Und man sieht eben, es fehlt, es mangelt an Personal. Es mangelt an Personal, es mangelt an Digitalisierung. Und das führt dazu eben, warum dann die Justiz hinkt. Ja? Und nicht nur eben in Österreich, auch in ganz Europa. Also man kann sagen, dass die Regierungen immer mehr und weniger eben in die Justiz investiert haben in den letzten Jahrzehnten. Bei uns in Frankreich war eben der letzte Fall, vor 2 Wochen war eine 29-jährige Richterin, die sich den Tod gegeben hat. Als 29-Jährige, also man muss wissen, dass Richter in Frankreich eine extrem schwierige Prüfung machen, damit sie Richter werden. Ja, und es ist wirklich eine große Ehre, also Richter zu werden. Aber sie war so verzweifelt, weil sie so viel zu tun hatte, sie hat nicht gewusst, wie sie es machen kann. Ja, und das hat dazu geführt, dass sie einfach Selbstmord begangen hat. Weil eben so wenig Personal da ist, weil eben alle, weil sie so viel zu tun haben, es geht einfach nicht, ja. Und in Österreich sieht man das auch. Damit eben Korruption bekämpft werden kann, effektiv, ja, damit es transparenter wird, braucht auch die Justiz mehr Mittel. Und ich glaube, das versucht auch die Justizministerin, die Frau Sartic, eben auch zu bekämpfen, aber es hat sehr, sehr viele Baustellen, ja, sei es die Staatsanwaltschaft besser mit Mitteln zu geben oder den Richtern oder auch innerhalb von der Justiz anschalten, ja, also ich glaube, die österreichischen Gefängnisse sind auch sehr sanierungsbedürftig.
Okay. Naja, liegt ja vielleicht auch nicht nur an den Budgets, die nicht da sind oder nicht zugeordnet sind, sondern möglicherweise auch an schlicht an Personalknappheit, könnte ich mir vorstellen.
Absolut.
Man wird ja auch nicht von heute auf morgen mehrere hundert zusätzliche Richterpositionen mit qualifizierten Kräften so einfach besetzen können, ne?
Genau, das ist es. Und das Studium ist auch ein schwieriges Studium, muss man schon sagen, das Jus-Studium. Aber es wird auch nicht durch Hürden. Es sind zu viele Studenten, zu wenige Professoren. Viele geben in der Mitte auf. Also es ist einfach, es muss generell saniert werden. Es muss generell saniert werden, damit auch die österreichische Justiz sich darunter leidet.
Jetzt sind wir schon mehr oder weniger bei den Rahmenbedingungen zu dem Thema Korruption oder seiner Bekämpfung angekommen. Deshalb benütze ich das für einen kleinen Themenwechsel. Ein weiteres Thema, mit dem du dich über viele Jahre ja intensiv beschäftigt hast, ist internationales Recht und ist auch Völkerrecht. Auch dazu gab es in den letzten Monaten ja in Österreich, aber auch in anderen Ländern wie in Deutschland, sehr viel Diskussionen. Ist dieses Völkerrecht überhaupt noch wirklich einsetzbar? Ist es up to date sozusagen, um die Probleme unserer Zeit, um denen entsprechend begegnen zu können? Teile des Völkerrechts, wie zum Beispiel die Genfer Konvention, wurden generell massiv in Zweifel gezogen, ob ihrer Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit, in erster Linie natürlich, wie wir wissen, von populistischen Politikern, ob in Deutschland in der AfD oder in Österreich in der FPÖ. Und zwar also so massiv, dass man ja gefordert hat, solche Konventionen oder solche Bereiche des Völkerrechts gar nicht mehr anzuerkennen, auch als Staat. Das kann wahrscheinlich jeder Staat für sich tun, rein theoretisch. Aber Frage, ist es aus deiner Sicht korrekt, dass das Völkerrecht, so wie es existiert, den Bedingungen der Zeit nicht mehr entspricht?
Also böse Zungen sagen, es gibt gar kein Völkerrecht, sondern internationale Beziehungen. Also da stimme ich natürlich vehement, bin ich dagegen. Es gibt ein Völkerrecht, aber wie ein Juraprofessor in Frankreich immer gesagt hat, das Völkerrecht ist immer einen Krieg hinterher. Weil eben öfters in der Rechtsprechung, also das Recht reagiert und nicht agiert. Also wenn die Krise da ist, denkt man sich, okay, wie macht man einen juristischen Rahmen, damit es nicht noch einmal vorkommt? Und dafür gibt es einfach die Vereinten Nationen, grob gesprochen. Aber die Vereinten Nationen sind ein Produkt des Zweiten Weltkriegs. Ja, einfach diejenigen, die Alliierten plus Russland, die den Krieg gewonnen haben, haben einfach noch ein besseres Mitspracherecht. Sie haben ein Vetorecht. Ja, das heißt, sobald ihnen etwas nicht passt, sind sie entweder nicht da. Das heißt, die Politik des leeren Stuhles. Oder sie bringen ihr Vetorecht an. Und wer sind diese fünf? Das ist Russland, China, die USA, Frankreich und England. Und nun, das Weltbild hat sich ja seit dem Zweiten Weltkrieg sehr verändert. Länder wie Brasilien, Länder wie Indien haben auch ein Machtwort zu sprechen, sind auch große Märkte. Auch demografisch gesehen sind enorm. Afrika fehlt. Also ganz Afrika ist überhaupt nicht vorhanden. Also dementsprechend sollte man diesen UNO-Sicherheitsrat umreformieren. Aber das Problem ist, dass diejenigen das umreformieren müssen, die ihre eigenen Rechte dann von sich also einfach opfern sollten. Ja? Und deswegen ist überhaupt kein Wille da. Also Frankreich sagt, oh Gott, ich gebe mein Recht ab, weil Frankreich bei Weitem ja nicht mehr die Grande Nation war, die es einmal war. Ja? Aber das ist das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass wir jetzt über nur die staatlichen Akteure reden. Ja? Wir reden halt immer von souveränen Staaten, aber souveräne Staaten haben ja nicht mehr so viel Macht, verglichen zu nichtstaatlichen Akteuren, die einfach multinationale Firmen sind, die Pensionsfonds, große Banken, die haben ja auch ein enormes Machtwort zu sprechen, aber die sind halt nicht offiziell dabei. Und die NGOs haben einen Beobachterstatus, aber eben die Wirtschaft im Groben gesehen hat überhaupt keinen Status. Ja? Die böse Zungen wiederum sagen, manipulieren die Staaten von hinten und sagen, bitte das machen und dies machen. Und das führt dazu, dass eben dieses Bild sehr wieder überholt ist, ja, und einfach nicht richtig die Realität widerspiegelt, die heutige Realität, ja. Eben die Globalisierung, die wie wir sie kennen und einfach niemand mehr auf das UN-System achtet, ja. Also man sieht es auch mit dieser ganzen Corona-Krise, was die World Health Organization immer gesagt hat und wiederholt hat, meistens wurde es gar nicht befolgt. Ja? Und obwohl sie recht hatte, obwohl sie gesagt hat, Achtung, Afrika braucht auch einen Impfschutz, weil eben Varianten von dort entstehen können, wie wir gesehen haben, das Omikron kommt ja von Südafrika, wo, glaube ich, nur 10-15% der Bevölkerung durchgeimpft ist. Also das sind Sachen, die man hört einfach dem UN nicht zu, obwohl es sehr gute Experten gibt und sie auf ihrem Gebiet sehr, sehr gut sind, ja.
Wo siehst du denn grundsätzlich mögliche Ansätze, also in der Realität auch denkbare Ansätze einer Modernisierung des Völkerrechts?
Also die Vereinten Nationen haben etwas Schönes gemacht. Sie nennen das die Sustainable Development Goals, SDGs. Das ist einfach zu sagen, wir haben ganz ehrgeizige Ziele festgelegt, die Länder bis 2030 erreichen müssen, und zwar im Bereich der Education, also Eindämmung der Korruption, wie wir darüber gesprochen haben, im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Justiz, und das in allen Ländern der Welt, ja, auf allen Ländern der Welt. Und daran arbeiten sie. Aber da fehlt wiederum auch der Wille für andere Staaten. Ich würde sagen, jetzt Brasilien. Brasilien ist einer der korruptesten Länder geworden und auch, glaube ich, hat auch die meisten Corona-Toten zu beklagen, weil eben einfach es an allen Ecken und Enden fehlt. Ja? Also es bricht zusammen, das ganze System. Ja? Und das ist eben das zu sehen, dass man nicht kein Mittel hat, um zu sagen, okay, jedes Land muss jetzt was machen. Wenn ein Land nicht will, sagt er, ich bin souverän, ich mache, was ich will. Ja, also in der Hinsicht ist es schwer. Die rechtlichen Instrumente sind da, wie die Genfer Konvention, wie du schon gesagt hast, aber die müssen angewendet werden. Und es gibt auch einen Gerichtshof, der auch eben Entscheidungen trifft, aber die müssen auch befolgt werden. Ja, das ist eben wieder das Problem.
In dem Gesamtzusammenhang, wie siehst du denn die Rolle der EU in dem internationalen Kontext, kann sie da maßgeblichen Einfluss ausüben bei all den Rahmenbedingungen, die wir kennen, bei all der Zerstrittenheit, gerade in vielen juristischen Aspekten und Fragen? Kann und sollte sie eine Führungsrolle einnehmen?
Ja, also die EU sollte eine absolute Führungsrolle einnehmen, aber die EU hat ja an sich keinen Sitz an sich bei den Vereinten Nationen, sondern jeder Staat hat eben für sich einen Sitz. Es gibt keinen EU-Sitz, ja, und innerhalb der EU gibt es auch keine Einigkeit, ja. Wir sehen es mit Polen, wir sehen es also mit zahlreichen Ländern, also jetzt mit dem Brexit. Das ist leider auch ein Fall, dass England gesagt hat, so, ich gehöre einfach nicht mehr zur EU, ich gehe. Aber leider lernt irgendwie die EU nicht aus diesen Fehlern und es gibt keine Einheit. Es irgendwie der Wille ist nicht da oder es muss auch grundlegend reformiert werden. Ja? Man muss ja dem EU-Parlament mehr Kompetenzen zusprechen und der Kommission ein bisschen weniger. Aber das Parlament ist für mich heute eine sehr, sehr schöne Vitrine. Mehr ist da nicht, ja.
Naja, wobei ich denke, solange der Europäische Rat noch im Mittelpunkt des Machtapparates steht, wird auch eine Verschiebung zwischen Kommission und Parlament nicht so wahnsinnig viel ausrichten können diesbezüglich.
Natürlich, der Rat ist natürlich, der hat auch leider seine Rolle zu spielen. Aber das ist alles Realpolitik. Mhm. Also mit der Juristerei hat das wenig zu tun, weil mit der Juristerei würde alles viel, viel leichter über die Bühne gehen. Sage ich mal, Papier ist geduldig, ja, die Texte gibt's, man muss sie halt nur anwenden.
Wenn wir über Völkerrecht reden, liebe Alette, dann kommen wir um das Thema Migration ja gar nicht herum. Seit 2015 erleben wir in Österreich, in Deutschland, in Europa, ja, dass in diesem Zusammenhang auch viele Gewohnheiten und Sicherheiten ad acta gelegt sind. Was meinst du, stehen wir heute sowohl realpolitisch als auch juristisch besser da in der Vorbereitung auf neue Migrationswellen, als das 2015 der Fall war?
Nein, also ich würde sagen, man hat nur Frontex eingeführt oder verstärkt, das gab es ja und mehr wurde nichts dazu gemacht. Es wird nur versucht, stell dir vor, jemand ist hinter der Tür und du hast mit fünf Leuten versucht, die Tür fest entgegenzuhalten. Es wird nicht gefragt, warum diese Menschen kommen. Und diese Menschen werden mehr und mehr kommen, weil Umweltthemen ein größeres Thema ist. Es wird immer wieder mehr Umweltthemen sein, dass es Umweltmigrationen gibt. Menschen, die schon extrem arm sind, gehen zu anderen Menschen, die schon extrem arm sind. Also es kommt dann zu Kriegen und dann ziehen Leute gemeinsam viele rauf. Also ich spreche immer über Afrika. Und es ist einfach ein kurzfristiges und ein langfristiges Thema. Aber das Problem ist, dass viele Politiker einfach nur auf Kurzfristigkeit aus sind, damit sie wiedergewählt werden, ja, und langfristige Themen einfach nicht in Betracht werden. Als ich eben Studentin war, habe ich ein Poster in meinem Zimmer gehabt von UNHCR. Das war ein Metroschacht, darauf war gesprayt, Refugee go home. Und UNHCR hat geantwortet, he would if he could. Kein Mensch will sein Zuhause verlassen. Kein Mensch möchte seine Umgebung, seine Familie, seine Freunde verlassen. Er ist jemand in seinem Land. Und ich nehme als Syrien immer als Beispiel. Syrien hat Jahrzehnte unter einer Diktatur gelebt. Er ist der Vater, dann der Sohn. Aber die Menschen waren dort, weil sie einfach eine Zukunft gesehen haben, weil sie einfach gearbeitet hatten, ihre Familie, ihre Kultur hatten. Jetzt steht aber in Syrien kein Schein auf dem anderen. Natürlich kommen die Syrer her. Dasselbe gilt auch für Libyen und dasselbe gilt auch für Afrika. Es ist einfach, was die FPÖ oder die AfD vorschlagen, dass man aus den Genfer Konventionen rausgeht. Das ist erstmal, finde ich, eine Frechheit für gegenüber den Österreichern, weil die österreichische Diplomatie sehr, sehr gut ist und sehr professionell. Die österreichische Diplomatie bringt sehr, sehr viel weiter. Wir haben sehr, sehr gute im Außenamt Bedienstete, die schwierige Prüfungen gemacht haben, die Experten sind in vielen Teilen und so, die sich wirklich gut auskennen. Ich schreibe jetzt über Landminen und ich habe echt zu meinem großen Erstaunen entdeckt, dass Österreich sehr, sehr viel zur Bekämpfung von Landminen beigetragen hat. Ja. Also das wäre erstens einmal der österreichischen Republik also keinen Gefallen zu leisten, dass sowas rauszukommen. Natürlich kann man aus jedem Vertrag raus. Also man hat gesagt, man kann aus der EU nicht rausgehen und es wurde das Gegenteil bewiesen mit dem Brexit. Aber was bringt das? Wir leben in einer globalisierten Welt und man müsste wirklich sehen, warum es dieses Problem gibt. Das ist immer, wenn man sagt, man geht zum Arzt und der Arzt kündigt einen an, man ist schwer krank. Und statt zu sehen, warum man krank ist, erschießt man den Arzt. Das ist ungefähr das, was ich daran erkenne, ja. Warum kommen all diese Menschen? Weil einfach bei ihnen es keine Zukunft gibt. Ja? Das Einzige ist, zum Beispiel in Afrika gehen Großkonzerne, auch Länder wie China einfach rein, nehmen sich alles und gehen wieder weg. Ja? Wenn man heute ein Handy besitzt, hat man im Handy, außer wenn man ein Fairphone besitzt, Kobalt. Kobalt gibt es halt nur in Afrika, ich glaube im Kongo. Und da siehst du, dass einfach Kinder in irgendwelchen Minen runtergehen und das rausholen, ja? Damit wir alle Handys haben. Also das sind aneinander verzwickte und aneinander gestrickte Probleme, die es global zu bekämpfen gilt. Ja? Und einfach so kurzerhand einfache Probleme, was öfters populistische Bewegungen machen, darzulegen, damit wird niemandem was geholfen. Ja? Und vor allem die Migranten, die es 2015 gab, die sind durch Österreich durch und sind nach Deutschland. Ja? Also Österreich ist insofern kein Migrantenland. Ja? Und wenn man schon über Migration spricht, sollte man Jordanien zum Beispiel als Migrationsland, weil Jordanien hat enorm viel Flüchtlinge angenommen, ja, in Millionenhöhe, und auch den Iran. Also die afghanischen Flüchtlinge sitzen in Iran oder in Pakistan. Ja. Also das sind Migrationsländer, Europa insofern nicht. Und wie schon gesagt, man muss auch denken, dass das Menschen sind. Menschen, die einfach ihre Kinder verlieren auf hoher See, weil sie in irgendwelchen Booten, Gummischlauchbooten sitzen und ihr ganzes Hab und Gut an irgendwelchen Kriminellen abgegeben haben, die ihnen das Gelbe vom Ei versprechen, sobald sie über das Mittelmeer drüber sind. Ja? Und das, so, das ist wirklich eine Schande für Europa, dass man das nicht besser regeln kann.
Ja, ich denke auch, dass viel zu leicht in unseren Breitengraden vergessen wird, wo die absolute Mehrheit der Flüchtlinge tatsächlich ein Zuhause gefunden hat, temporäres oder auch langfristiges. Und das sind eben die Länder, die du genannt hast, plus natürlich auch die Türkei.
Natürlich.
Nicht zu vergessen, mit einem sehr fragwürdigen Agreement, aber genau. Auf jeden Fall.
Genau.
Und im Zusammenhang mit Afghanistan, denke ich, sind es sogar Staaten wie Usbekistan oder ähnliche, die auch ein unheimliches Ausmaß an Flüchtlingen beherbergen, nicht? Also
absolut.
Auch hier, ähnlich wie wir das vorhin bei der Transparenz und Korruption ja besprochen haben, ist sicherlich die Ursachenbekämpfung, nämlich die Ursachenbekämpfung von Armut oder von der Unmöglichkeit, in einem Land überhaupt zu leben, der Schlüssel zu allem.
Mhm.
Und eine liberale europäische Demokratie müsste dem eigentlich voll und ganz entsprechen. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Ja, und das dauert auch seine Zeit. Ja? Das kann man nicht in 5 Jahren regeln. Das hat Jahrhunderte gebraucht, bis es in dieser Situation ist. Ja? Und Bildung dauert auch seine Zeit. Wenn man ein 2-jähriges Kind jetzt richtige Bildung gibt, dauert es halt 20 Jahre, bis er aus ihm was geworden ist. Und ich bin noch leger, wenn ich sage 20 Jahre. Ja? Also, und das muss man den Wählern schon beibringen, dass man das nicht in 5 Jahren regeln kann. Ja? Das ist eine Wahlperiode. Das geht einfach nicht.
Naja. Da geht es manchmal zum Bundeskanzler schneller. aber davon abgesehen, stellt sich für mich auch hier nochmal ganz manifest die Frage, weil das ist ja ursächlich für die Wirksamkeit von allen Maßnahmen, die wir im Bereich Migration ergreifen, ob eine EU so viel Zusammenhalt finden kann in Zukunft, dass sie diesem Thema auch wirklich gemeinschaftlich und stark begegnet. Weil ich glaube, auch da sind wir uns einig, ohne eine solche Stärke des Kontinents wird es immer und ewig extrem schwierig bleiben und zu ständigen Zerwürfnissen seiner Mitglieder und Bestandteile führen, nicht?
Absolut. Und man muss da auch, glaube ich, einen Unterschied machen zwischen der Bevölkerung, also die Herr und Frau EU, sage ich mal, also Europa, und zwischen den Regierungen, ja. Weil ich glaube, wenn man im Erd die Bevölkerung fragt, sind sie eh offen und versuchen, und sie verstehen ja die Logik, dass etwas wie Moria einfach menschenunwürdig ist und für die EU unwürdig ist, ja. Aber was die Regierungen dann aus zwischen Angstmacherei und dass es enorm viel Geld kosten würde, und auch in diesem Fall ist es so, dass wenn ein Flüchtling irgendwo ankommt, also Griechenland, Italien, bleibt es auch dort. Warum ändert man diese Gesetzeslage nicht? Ja? Das sind 27, 26 Länder, die sollen noch jeder prozentuell Flüchtlinge aufnehmen. Ja? Und es gäbe tausende Mittel, aber es ist einfach der Wille öfters nicht da.
Ja. Denkst du, dass in absehbarer Zeit da gesetzgeberisch sich Möglichkeiten auftun können noch auf Europaebene, um etwas daran zu ändern?
Nein, Nein, in der Hinsicht vielleicht vor dem Europäischen Gerichtshof oder vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte absolut, aber da ist es sehr punktuell, würde ich sagen. Also die Politik ist da weit davon entfernt. Nein, es ist, glaube ich, nicht. Das ist auch wunderbares Futter für die Populisten, ja. Angstmacherei, die bösen Flüchtlinge, die werden kommen und einen Arbeitsplatz wegnehmen. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Diese Menschen kommen nicht, um Arbeitsplatz wegzunehmen. Diese Menschen kommen, weil sie existenzbedroht sind. Ja?
Wobei halb Europa ja zugleich verzweifelt nach Zuwanderung im Sinne von qualifizierten Fachkräften etc. Sucht, nicht?
Absolut.
Das ist ja die andere Seite der Medaille.
Absolut. Und das wird aber nicht gesagt, ja. Also in der Hinsicht gäbe es tausende Möglichkeiten. Der Wille fehlt leider.
Bleiben wir in Europa und bei der EU, kommen wir aber zu einem anderen inhaltlichen Bereich. Viele unserer Hörerinnen und Hörer betrifft dieses Thema permanent und seit langer Zeit. Ich spreche einmal vom europäischen Wahlrecht als Gesamtkomplex. Hier stellt sich die Situation ja so dar, dass wir heute 2022 noch immer die Situation haben, dass EU-Bürger, die seit längerer oder langer Zeit in einem anderen EU-Land leben, dort, wenn sie nicht Doppelstaatsbürger sind oder diese Staatsbürgerschaft angenommen haben, bis heute kein Wahlrecht haben in essentiellen Wahlen, wie zum Beispiel Bundestagswahlen oder Landtagswahlen in Deutschland und die entsprechenden Pendants in anderen Ländern. Mich hätte gerne deine Meinung dazu interessiert, als jemand, der auch schon lange Zeit im Ausland, primär im Europäischen, lebt und arbeitet. Und die Frage, wie du die Chancen siehst, dass sich hier auf Europaebene in diesem Bereich in den nächsten Jahren etwas tut, das dem entgegenkommt, diesem grundsätzlichen Wunsch vieler Europäer.
Ja, das wäre eigentlich ein Schritt Richtung Europa, europäische Einheit. Wir als Auslandsösterreicher haben ja nur Rechte in den anderen Ländern. Also wir zahlen Steuern und wir zahlen Sozialbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, aber wir haben keine, also wir haben Pflichten, Entschuldigung, wir haben keine Rechte. Und ein Recht wäre eben, zu den Wahlurnen zu gehen. Das passiert mir immer ständig, weil jetzt am 24. April in Frankreich die Wahlen sind. Man mich immer fragt, für wen würdest du wählen? Und ich sage, ich bin nicht wahlberechtigt. Und alle schauen mich immer an, ah ja, stimmt, ja, du bist ja keine Französin. Und das ist schon etwas, wo es für die EU-Einheit ja Sinn machen würde. Ja. Aber da sind wir noch lange nicht. Ja. Letztlich, wo Frankreich die EU-Präsidentschaft angenommen hat, hat Macron unter dem Arc de Triomphe, das ist eben dieser glorreiche Bogen oberhalb von der Champs-Élysées, da ist immer der unbekannte Soldat und da hängt auch die französische Fahne, also eine ganz große französische Fahne. Er hat die französische Fahne runterhängen lassen, also abhängen lassen und die europäische Fahne also drauf. Innerhalb von einem halben Tag haben alle Parteien gesagt, dass das nicht so geht, ja. Dass das eine Frechheit ist, dass man die französische Fahne dort runterhängt und also wurde gezwungen, die EU-Fahne runter und die französische Flagge wieder auf. Also man sieht, dass wir noch weit lange nicht dort sind, ja, dass man als Ausländer, also als EU-Ausländer in der EU wahlfreies Wahlrecht hat. Natürlich auf kommunaler Ebene hat man ja das, und man muss sich damit aber sich begnügen. Aber ich glaube, das wird noch eine Generation, also meine Tochter ist 5, also ich glaube, sie wird vielleicht dieses Wahlrecht haben dürfen. Ich sehe es für uns leider noch nicht.
Traurig aber war, also noch ein weiter Weg zu den Vereinigten Staaten von Europa.
Ja, absolut.
Von da zurück in unser lauschiges Österreich, da begegnen wir ja dem Problem, und das ist ein Dauerthema auch für unsere Hörerinnen und Hörer oder für viele davon, dass Österreich eine der restriktivsten Situationen geschaffen hat, was die Doppelstaatsbürgerschaft betrifft, und es kaum woanders in Europa so schwierig ist, eine andere Staatsbürgerschaft annehmen zu können und zugleich die eigene zu behalten. Also wir alle wissen es, der Prozentsatz jener, die einen positiven Bescheid bekommen, wenn sie um die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft ansuchen, ist extrem gering. Wir haben 600.000 Auslandsösterreicherinnen und Österreicher auf der Welt. Viele davon betrifft das. Warum meinst du, ist es trotzdem so schwierig, dieses Thema in Österreich und vor allem bei den Regierenden zu platzieren?
Ich glaube, weil es noch kein Sprachrohr dafür gab bis jetzt. Also es fängt jetzt an, es gibt mehr und mehr Stimmen, die sagen, wir haben dieses Problem. Und das ist schon mal der erste Schritt, dass wir einfach darüber sprechen, dass es dieses Problem gibt, dass es dieses Dilemma gibt. Zweitens einmal finde ich es absolut unlogisch. Ja, meine zwei Töchter, also ich bin mit einem Franzosen verheiratet, sind sowohl französische als auch österreichische Staatsbürgerinnen. Wie kann es sein, dass meine Töchter es sind, aber ich es nicht sein darf, ja, wenn ich es wollen würde? Oder du als in Deutschland lebender Österreicher, warum nicht die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen kannst neben der österreichischen? Es wird behördenmäßig ja, es ist eine Katastrophe, ja. Das ist ja eine furchtbare Zumutung. Also wisst man die Behörden einfach, wie man die Bescheide bekommt. Die Fristen sind viel zu kurz. Also in der Hinsicht ist es auch, wird es auch so gehandhabt, dass man einfach entmutigt wird, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und warum will man die Staatsbürgerschaft? Erstens einmal, weil man eben in dem Land weiterkommen möchte. Zum Beispiel in manchen Ländern muss man Staatsbürger sein, damit man eben Eigentum besitzen kann. Ja? Und da braucht man die Staatsbürgerschaft. Wenn man 30 Jahre in einem Land gelebt hat, möchte man sich vielleicht eine Wohnung kaufen dort. Und das geht einfach nicht, ja, wenn man nicht Staatsbürger ist. Oder bestimmte Firmen, Gründungen und so weiter und so fort. Ja. Es sind einfach alltägliche Probleme, die man hat und einfach regeln möchte. Ja. Und das verstehen die österreichischen Behörden nicht. Aber ich schätze, dass mit der Zeit, dass, wenn wir das ziemlich viel ansprechen, es zu einer Lösung kommen wird. Aber dafür bräuchten wir einen Sprecher im Hohen Haus, der wirklich nur mit diesem Thema beschäftigt, weil, wie du schon gesagt hast, 600.000 Österreicherinnen und Österreicher leben im Ausland und sie brauchen ein Sprachrohr innerhalb ihres Landes, ja, weil sie wählen ja auch meistens, also sie gehen zu ihren Botschaften und wählen sehr wohl eben für ihre Regierung, also aber sie sind irgendwie nicht vertreten oder nur indirekt vertreten und das ist bei weitem nicht genug.
Ja, sehr indirekt bisher. Ich meine, bei NEOS haben wir versucht, das etwas zu ändern. Es gibt eine Sprecherin im Parlament für Auslandsösterreicherinnen-Angelegenheiten und man versucht, hier neue Wege zu gehen. Ich wollte an der Stelle aber jetzt mal eine lautere Werbeeinschaltung quasi platzieren und darauf hinweisen, all die, die es interessiert unter den Hörerinnen und Hörern, dass es schon seit geraumer Zeit eine stetig wachsende Community gibt an AuslandsösterreicherInnen, die sich insbesondere diesem Thema Doppelstaatsbürgerschaft widmen und gemeinsam versuchen, hier wirklich was weiterzubringen. Diese Gruppe Doppelstaatsbürgerschaft Österreich hat eine Facebook-Community und auch eine Website. Also wer immer sich dafür interessiert, ist natürlich da herzlich willkommen, im Übrigen völlig überparteilich und neutral. Ja, damit sind wir langsam aber sicher am Ende unserer wunderbaren Plauderei. Und möchte mich hiermit ganz herzlich bei dir bedanken, Alette. Vielen Dank für deine Teilnahme. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder live. Ja, und alles Gute.
Ich bedanke mich, ja. Herzlichen Dank. Merci. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Bye, bye. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 5. Folge von Austrian Voices, dem Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Und würde mich sehr freuen, wenn Sie uns für die Zukunft abonnieren. Dann entgeht Ihnen keine Folge mehr. Wir freuen uns selbstverständlich auch über alle Kommentare und Beiträge, die Sie aktuell über unsere Website platzieren können oder auch über die Facebook-Gruppe von NEOS 10. Für heute darf ich mich herzlich verabschieden und freue mich, Sie bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören!